Guten Abend. Singen werden wir nicht, aber lasst uns trotzdem ein Lied anstimmen lassen. 167 vor Jahren hatten wir eine Dame in unserer Gemeinde, die ist jetzt beim Herrn. Sie mochte dieses Lied ganz besonders. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin wie schneller Wogenlauf. Wir werden heute Abend uns zwei Strophen mit dem Refrain anhören. Und ihr könnt ja folgen in dem Lied. Und dann beten wir zusammen und betrachten die Bibel. Dankeschön. Ja, ein Lied, manche Lieder sind an Gott gerichtet und man spricht Gott an, wie in vielen Psalmen oder vielleicht könnten wir sagen allen, aber auf jeden Fall in vielen. Und hier ist ein Lied, das an den Sünder gerichtet ist. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin wie schneller Wogenlauf. Und dann, komm, ehe der letzte Tag versinkt. Schon ist Abend nah. Als helles Licht im Dunkel blinkt das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha. Ein Appell an Menschen, sich für den Herrn Jesus Christus zu entscheiden, zu ihm hinzukommen. Denn die Zeit verflieht. Okay, lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass wir jetzt in dein Wort schauen können. Bitte schenke uns eine schöne Zeit des Betrachtens deines Wortes. Danke, dass einige sich gewagt haben, in die Stunde zu kommen. Vielleicht schauen andere zu Hause den Stream an. Wir bitten und ja, wir danken dir für die Möglichkeit, technologisch dein Wort auf diese Art auch hinauszustrahlen. Wir bitten, dass wenn es Leute gibt, die hören und sehen, was heute Abend passiert, dass sie deinen Ruf vernehmen und zu dir kommen, solange es Zeit gibt dafür. Wir sind am Ende eines Jahres und schauen uns einem neuen Jahr entgegen und wissen aber, irgendwann mal ist die Zeit vorbei. Wenn nicht die menschliche Geschichte, dann unsere Geschichte hier auf Erden. Und wir bitten, dass du durch uns und in uns wirkst. Im Namen Jesu. Amen. Ja, also es ist ganz besonders schön, euch zu sehen, auch einen Gast, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das ist ja sehr schön. Und nun möchte ich euch bitten, 2. Mose aufzuschlagen. Das 2. Buch Mose im Alten Testament. Und wir schlagen jetzt Kapitel 23 auf. 2. Mose 23. Und damit ihr dann ein bisschen versteht, was wir in letzter Zeit gemacht haben, übrigens in manchen Bibeln ist das Exodus. Also im Englischen, in der englischen Bibel sucht man nicht das zweite Buch Mose, sondern Exodus ist das Buch, das man da sucht. Okay. Ich weiß, für manche sind diese Seiten nichts Neues. Aber stellt euch vor, Gott sucht sich ein Volk aus und entscheidet sich, mit ihm ein Volk zu, einen Bund zu schließen. Ich muss ja meine Sprachen hier ganz in Gang schalten, in den deutschen Gang. Und das ist genau das, was Gott mit Israel gemacht hat. Er sagte, ich habe euch aus allen Ländern der Welt ausgesucht. Ich werde euch besondere Gnade geben und ihr soll ein Segen sein für die Völker in der Welt. Und nun möchte ich mich euch verpflichten und ich möchte, dass ihr euch mir verpflichtet. Ich werde euch vorschreiben, welche Bedingungen ich stelle, was ihr tun müsst, um die Vorteile aus diesem Bund zu genießen. Also haben wir in Kapitel 19 gesehen, dass Mose hinauf auf den heiligen Berg gegangen ist und er kam wieder zu dem Volk und dann ging er wieder zu Gott hoch auf den heiligen Berg und kam wieder runter und jedes Mal hat Gott etwas Neues erreicht. Er bot zuerst Israel einen Bund an. Mose ging zu dem Volk und sagte, das ist das, was Gott tun möchte. Eigentlich hatte Gott zu ihnen, er verlangte dann, dass sie sich auf diese Ratifizierung, das Schließen des Bundes vorbereiten. Nicht, dass sie unrein wären und Gott so begegnen würden. Sie sollten sich waschen und sich zeremoniell rein machen. Und dann hat Gott zu ihnen gesprochen und hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Und sie waren so erschrocken. Und sie sagten Mose, lass Gott doch mit dir reden, aber lass ihn nicht mit uns reden. Wir halten das nicht aus. Wir werden gar sterben, wenn er wieder so mit uns spricht. Also ging Mose hinauf zu Gott hin und Gott gab ihm dann detailliert das Gesetz. Und das haben wir seit 4 Wochen jetzt, oder betrachten wir seit 4 Wochen. Es ist jetzt die 4. Folge, das 4. Mal, wo wir die Bedingungen Gottes betrachten. Gott stellt Bedingungen. Und weil manche nicht so lange in der deutschen Sprache gewesen sind, das heißt, Gott stellt Forderungen. Er hat Erwartungen. Er sagt, ihr müsst so, ihr müsst dies und das dürft ihr nicht tun und das dürft ihr nicht tun. Folgt meinen Geboten. Das sind die Bedingungen. Und wenn sie diese Bedingungen erfüllen würden, wenn sie sich an den Bedingungen Gottes halten würden, würde Gott dann ihnen seinen Segen geben. Und am Ende, und das haben wir noch nicht gesehen, wahrscheinlich im neuen Jahr werden wir dann durch die Gnade des Herrn in Kapitel 24 sehen, dass das Volk dazu bereit ist und Gott schließt dann, ratifiziert diesen Bund, dieses Abkommen mit dem Volk. Also in diesen Kapiteln 20 bis 23 fängt Gott mit den 10 Geboten an. Und dann bestimmt er auch, wie das Volk ihn anbetet und anbeten soll. Und letztlich gibt er ihnen sehr detaillierte Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wie gesagt, dabei sind wir schon seit einiger Zeit. Okay. Und ich will, dass ihr richtig versteht, was wir hier machen, was Gott hier macht. Gott möchte, dass sein Volk, und ich möchte auch sagen, alle Menschen, die sich an diesen Gesetzen halten, werden dafür weise sein. Er wollte, dass sein Volk weise ist, nicht töricht, nicht Narren, nicht dumm, sondern weise, klug, verständig. Sie sind weise Gesetze. Sie sind auch wichtige Gesetze, denn die Folgen, sollte das Volk sich nicht daran halten, waren ganz ernsthafte Folgen. Also sie waren weise und sie waren wichtige, aber sie waren nicht rettende Gebote. Ich meine, die Möglichkeit hat es theoretisch schon gegeben, wenn es möglich gewesen wäre, dass ein Mensch mit sündiger Natur sich an diesen Gesetzen hätte halten können. Es ist alles Wenn und Aber, also alles theoretisch. Ich habe ja auch gesagt, dass wir eine sündige Natur haben, aber kein Mensch war imstande, diese Gesetze hundertprozentig zu halten. Und wenn du ein Gebot Gottes brichst, ist dieses Brechen des Gebotes nicht wieder gut zu machen. Du könntest eine Ewigkeit lang die Zeit absitzen und könntest nicht eine einzige Sünde wieder gut machen. Warum? Weil Gott so heilig ist und Gott ist unendlich groß. Eine Sünde gegen eine unendliche oder ein unendliches Wesen, eine Sünde gegen Gott, ist eine unendliche Sünde. Und wenn du eine unendliche Sünde begehst, kannst du unendliche Zeiten verbringen, dies wieder gut zu machen, und es geht nicht. Also ich möchte, dass ihr versteht, wenn wir diese Gesetze betrachten, bitte habt nicht den Eindruck, bekommt nicht den Eindruck, dass wenn ihr euch anstrengt und euch verbessert, dass ihr irgendwie bei Gott gut ankommt oder überhaupt bei ihm ankommt. Nein, sie sind nicht rettende Gebote oder Gesetze. Aber sie sind, und das hört sich vielleicht wie ein Widerspruch an, sie sind aber ans Ziel führende Gebote. Ans Ziel führende Gebote. Ja, du denkst vielleicht, ja, mein Ziel ist, bei Gott anzukommen. Mein Ziel ist, im Himmel, am Ende im Himmel zu sein, im Paradies. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch Gottes Ziel. Er möchte nicht, dass Sünder verloren gehen. Aber das Ziel, das ich meine, und das Ziel, das in Galater 3, Vers 24 steht, ist, das Gesetz führt uns zu Christus hin. Und wenn wir bei Christus sind, dann sind wir eigentlich am Ziel schon gelangt. Bist du bei Christus, wenn du zu Jesus findest und du mit Jesus vereint bist, und dann, wenn Jesus in den Himmel geht zu Gott, oder wenn, ja, dann nimmt er dich natürlich mit. Wer in Christus ist, hat das Leben. Also wer den Sohn hat, hat das Leben, und wir sind in Christus. Also das Gesetz zeigt uns, wie schlimm wir sind. Die 10 Gebote zum Beispiel, wenn du die wirklich liest und verstehst, wirst du erkennen, oh, was bin ich aber für ein schlechter Sünder. Aber ich kann mich selbst nicht retten. Was macht man denn? Das Gesetz sagt, geh hin zu Jesus Christus. Er ist eure Gerechtigkeit. Er hat das Gesetz vollkommen gehalten. Wenn du bei ihm bist, bist du in Sicherheit. Und du glaubst an Jesus Christus und er schreibt dir seine Güte gut. Also wir haben ein Guthaben auf dem Konto. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Vielleicht ist es weniger als 100 Euro. Vielleicht ist es mehr als 1000. Okay. Wir haben Defizit. Wir haben gegen Gott gesündigt. Wir haben ein Minus. Und das muss ausgeglichen werden, aber wir sind mittellos. Wir können das nicht ausgleichen. Wie sollen wir dann wieder ein Guthaben haben? Aber Jesus, der hat nichts Schlimmes gemacht. Er hat nur Guthaben. Er ist Gott, er ist gerecht. Und er gibt uns von seinem Reichtum Gerechtigkeit. Wenn wir zu ihm Vertrauen haben, schenkt er uns seine Güte. Also ist das Gesetz etwas, was uns doch ans Ziel führt. Warum? Weil wir feststellen, oh, ich bin schlimm, ich brauche eine Gerechtigkeit, die ich nicht habe. Aber dann wenden wir uns an Jesus und in ihm sind wir doch am Ziel gekommen. Das ist das Ziel, woraus das Gesetz führt. Ich weiß, ich habe damit viel Zeit verbracht. Aber es ist sehr wichtig, dass jeder das versteht, dass er nicht durch das Einhalten des Gesetzes Mose irgendwie vor Gott selig sein kann. Und trotzdem, wenn wir das lesen, stellen wir fest, was Gott von Israel verlangt hat und in manchen Hinsichten, was Gott von uns erwartet. Nun, wir haben keine Blutopfer mehr. Es gibt keinen Ort und außerdem hat Jesus Christus schon alles erfüllt, all die Symbolismus oder das, was auch immer, also all die Symbolik hat Jesus Christus am Kreuz erfüllt. Also wenn wir heute Abend davon reden, du sollst ja nicht gesäuertes Brot mit einem Opfer opfern gleichzeitig. Ja, wir opfern nicht. Wir bringen keine Brandopfer oder Blutopfer. Also gibt es andere Prinzipien, die wir daraus feststellen werden. Gut, ich habe den Text hier vorne zu sehen. Das werde ich nach und nach aufdecken. Heute Abend werden wir ein paar Themen sehen und wir fangen an mit Israels Ruhezeiten. Ruhezeiten. Wir fangen mit dem Sabbatjahr an und jedes siebte Jahr sollten die Israeliten ihre Felder nicht, bearbeiten, ja, und bestellen und so weiter. Überhaupt nicht. Lass sie einfach brach liegen, die Felder. Das ganze Jahr lang. Nicht nur die Felder, sondern auch die Oliven, Haine. Auch die Weingärten. Okay, das wollen wir jetzt lesen mit dieser Einführung. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln, aber im siebten Jahr sollst du es brachliegen und ruhen lassen. Das Land soll sich ausruhen, ruhen lassen. Damit sich, und hier haben wir weitere Gründe, die genannten Gründe, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Sie dürfen einfach über deine Felder gehen, was von alleine gewachsen ist, können sie ernten. Du aber nicht. Du darfst das nicht. Und was sie übrig lassen, wer bekommt das? Die Tiere. Das mögen die Tiere des Feldes fressen. Interessant. Gott sagt, wir lassen es für die Tiere. Aber mach dich nicht dran. Dasselbe sollst du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun. Dies ist etwas, was man nur aus Vertrauen zu Gott tun würde und aus Gehorsam. Gehorsamsvertrauen oder Glaubensgehorsam, könnte man sagen. Wenn du wirklich glaubst, Gott ist mein Herr, er darf bestimmen, wann ich arbeite und wann nicht, oder wann ich meine Felder besehe, bestelle und wann nicht, und was ich alles tun und lassen habe, zu tun und zu lassen habe, dann drücke ich meine Untertänigkeit, meine Unterordnung dadurch aus, dass ich Gott folge und mich an seinem Wort halte. Nun, vielleicht gibt es Menschen in Israel, die sich an diesen Gesetzen halten. Ich habe gehört, dass sie in dem Jahr quasi ihre Felder, Gärten und Haine an andere Menschen verkaufen ein Jahr lang oder pachten, aber sie sagen verkaufen. Und diese Leute lassen das Land nicht brach liegen, sondern ja, sie tun es wie in jedem anderen Land. Nur der Bürger, der Staatsbürger Israels, darf sagen, ja, aber ich habe es nicht gemacht. Aber profitieren, er tut wahrscheinlich davon profitieren. Gut, das kann ich nicht unter Beweis stellen, das habe ich nur gehört. Aber es gibt ja immer Leute, die sich nicht an Gottes Geboten halten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht gut war. Nun, was sich auf die Jahre bezogen hat, das bezog sich auch auf die Tage in der Woche. Und es gab einen besonderen Tag, es gab den siebten Tag. Nun, hierzulande würde man sagen, ach, der Sonntag. Nee, Moment. In der Bibel ist der erste Tag Sonntag, nicht Montag. Und sechs Tage hat man gearbeitet, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und am siebten Tag hat man geruht. Und das war Sabbat, der Ruhetag. Und Jesus Christus ist am ersten Tag der Woche ganz früh auferstanden und die Christen haben diesen Tag besonders gehalten, also geheiligt, könnte man sagen. Aber hier lesen wir ein bisschen von dem Sabbattag. Sechs Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Damit, warum? Damit dein Rind und dein Esel ausruhen, also die Lasttiere, braucht dann auch einen Ruhetag. Und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Also Gott denkt natürlich auch an dich, aber auch an deine Arbeitskräfte, ob sie Sklaven waren, das hat es damals gegeben, oder ob sie Fremde waren, Gastarbeiter, die ins Land gekommen sind und suchten Arbeit. Gott hat auch an die Fremden gedacht. Er sagte Israel, ihr dürft nicht einfach so mit Fremden umgehen. Ihr dürft nicht von ihnen verlangen, dass sie sieben Tage die Woche arbeiten, dass sie nie einen Ruhetag haben. Sie sollen sich ausruhen an dem Tag, wo du dich ausruhst. Nehme ich jetzt ein bisschen Zeit, um Prinzipien daraus für uns heutzutage zu ziehen. Du und ich, wir brauchen Ruhe. Gott hat auch geruht in der Schöpfungswoche. Nicht, weil er müde war, denn er ist allmächtig. Er hat unbegrenzte Kraft. Er sagte nicht, oh, was bin ich müde, jetzt werde ich mich einen Tag lang ausruhen. Von wem soll er dann die Kraft wieder bekommen? Gott hat alle Kraft. Er braucht ja nicht, sich an eine andere Quelle zu wenden, um Kraft zu schöpfen. Aber du und ich, wir brauchen Ruhe. Und selbst wenn wir nicht Israel gehören und wenn wir auch anhand von dem Neuen Testament wissen, dass Gott nicht von der Gemeinde verlangt, dass sie Tage in der Woche, also einen besonderen Tag, einen Sabbattag zum Beispiel, heiligt. Man kann es machen, wenn man will, aber man muss es nicht. Die Symbolik wurde erfüllt in Jesus Christus. Und doch ist es wichtig, dass wir nicht meinen, wir müssten 7 Tage die Woche arbeiten. Nur arbeiten, 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 sonst komme ich nicht um die Runde. Du kannst Gott zutrauen, dass er dich versorgt mit 6 Tage Arbeit. Ja, auch die Tiere brauchen Ruhe und es ist Gott wichtig, wie wir mit unserem Tier umgehen. In den Sprüchen heißt es, dass ein Gerechter achtet das Leben seines Viehs. Der Gerechte achtet das Leben seines Viehs, aber die Barmherzigkeiten der Gottlosen sind grausam. Also im Vergleich dazu, ein Gerechter hat sogar Acht auf sein Vieh, ein gottloser Mensch, selbst das, was er vielleicht Barmherzigkeit nennen würde, ist grausam. Aber Gott ist es nicht egal, wie wir mit unseren Tieren umgehen. Und deine Angestellten brauchen auch Ruhe. Und du sollst deinen Angestellten Respekt entgegenbringen. Und wenn er auch ein Ausländer ist. Gott ist es wichtig. Also Gott hält das für wichtig. Und dann sagt Gott, es ist mir ein Anliegen, wie ihr sprecht. Ihr dürft nicht einfach alles sagen, was euch in den Sinn kommt, was euch in die Gedanken kommt. Ich setze Grenzen. Es gibt zum Beispiel Grenzen, worüber ihr nicht reden dürftet. Zum Beispiel als alleiniger Rechtgeber, also Gesetzesgebers, hat er das Recht zu sagen, habt sorgfältig Acht auf alles, was ich euch befohlen habe und die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen. Sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Bedeutet das, dass man heutzutage nicht einmal sagen dürfte, den Namen des Gottes der Muslime oder der Hinduisten und so? Das war ein Gesetz für Israel, aber ich glaube, dass wir daraus auch Prinzipien für uns sehen können. Ich will ja nicht sagen, dass meine Kinder niemals sagen könnten, die Muslime beten. Ich werde es sagen, weil ich ja nicht abergläubig bin und ich glaube nicht, dass ich mich daran halten muss. Die Muslime glauben an einen Gott, den sie Allah nennen. Okay? Nun, aber Gott wollte nicht, dass die Leute sich über diese fremden Götter austauschen. Kann sein, dass diese Namen irgendwas Schlimmes an ihnen hatten. Und vielleicht wollte Gott nicht, dass man sagt, aber ich habe doch nicht gesagt, dass Baal der Versorger ist. Ich habe nur seinen Namen erwähnt. Also lasst es gut sein. Redet einfach nicht über die Götter in dem Land, das ich euch geben werde. Was sind die Prinzipien für uns? Also wie ihr gehört habt, ich denke nicht, dass Gott uns unbedingt sagen will, dass es für uns Christen verboten ist, die überhaupt zu erwähnen. Aber es gibt Dinge, worüber man nicht reden soll. Nehmen wir das zur Kenntnis. Wenn Gott will, kann er uns etwas verbieten. Und wir sollten uns schon überlegen, gefällt es Gott, dass ich über dieses oder jenes rede? Und wenn nicht, dann sollte ich lieber den Mund halten. Und zweitens, unter diesen Dingen, waren die Namen der Götter damals. Auf jeden Fall heißt das für uns, dass wir von gewissen Dingen Abstand nehmen sollten. Der Abstand beginnt schon bei dem Reden. Wenn ihr nicht über gewisse Dinge redet, werdet ihr sie wahrscheinlich auch nicht tun. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich höre, wie Menschen sich manchmal lustig machen über Drogen, über Gras oder was auch immer es für Drogen gibt, geht das mir schon ein bisschen nah, weil ich denke, das ist die erste Hürde. Das ist ja eine Grenze, man hat schon eine Grenze überschritten, man redet ganz unbesorgt über etwas, was, wenn man daran teilnehmen würde, es Gott keine Ehre bringen würde. Also ich möchte euch nahelegen, seid bitte vorsichtig, worüber ihr alles sprecht. Denn wenn ihr euch frei fühlt, euch zu gewissen Dingen ja, lustig zu äußern, könnte es vielleicht ein kleinerer Schritt sein, bis ihr sie in der Praxis auch nicht ernst nehmt. Das ist nur ein Vorschlag. Und wenn jemand sich gerne dazu äußern möchte, es ist ein Mittwochabend und wir pflegen so in unsere Mittwoch. Ja, Bibelstunde, ja, gerne.
Also, das ist Schlachtübersetzung, ja?
Ah, na, du und meine Frau. Bradley, schau immer in die anderen Übersetzungen. Was hast du entdeckt?
Der Name der fremden Götter sollte nicht erwähnen, wenn man jetzt nur dabei bleibt und den ganzen gesamten Kontext der Bibel außer Acht lässt, würde man zu diesem Schluss kommen, man soll ja nicht meinen Namen nennen.
Ja.
Luther übersetzt an dieser Stelle ganz gut. Er sagt, sollt ihr nicht anrufen. Und anrufen gemeint ja zur Anbetung anrufen. Die sollen nicht mal in eurer Munde gehört werden. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt nicht das Erleben gemeint ist. Beispiele haben wir genug. Zum Beispiel Prophet Elia ruft die ganzen auf den Karmelberg und sagt, wer ist der Gott? Ist der Gott Israels der Wahre oder der Baal? Und er wiederholt diesen Namen mehrmals. Also ganz deutlich, wir dürfen die Namen der anderen Gottheiten erwähnen, wenn wir den Unterschied aufzeichnen wollen.
Ja, ja, ja.
Also das ist, die sollten nur nicht anbeten in diesem Kontext, ich denke, ist das gemeint.
In dem, mit dem ja. Nennen.
Anrufen, um sie anzubeten oder so. Da soll nicht mal, ja.
Gut, vielen Dank. Das entlastet uns ein wenig. Und ich wusste ja auch, dass es Beispiele gibt und dachte, wie kann ich das jetzt irgendwie mit dem Beispiel in der Bibel in Einklang bringen. Dankeschön. Und jetzt gehen wir über zu dem Thema Festtage und Opfer. Wir fangen mit den Festtagen an und ein anderes Mal können wir die Feste uns näher anschauen. Das habe ich auch jüngst auf einer Freizeit gemacht. Wann war das? November, glaube ich. Aber dreimal im Jahr sollten die Männer mit ihren Söhnen, aber die Männer sollten nach Jerusalem hinreisen. Die Frauen durften auch dabei sein, aber es war für sie keine Pflicht. Denn vielleicht waren sie der Geburt nahe oder hatten kleine Kinder und es wäre zu schwierig aus der Ferne. Aber die Männer, die hatten diese Sorgen nicht direkt. Es gab das Fest der ungesäuerten Brote zusammen mit dem Passafest. Dann gab es ein bisschen später das von den Erstlingsfrüchten. Und am Ende dann gab es ein weiteres Fest, nachdem die ganze Ernte eingeerntet wurde, eingebracht wurde. Und hier steht, dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Nun, was kann man daraus folgern? Also ich habe Folgendes geschrieben, Prinzipien für heutzutage. Es ist positiv, gewisse Auszeiten zu haben. Holidays, Urlaub, Ferien. Aber Auszeiten, die den Herrn im Mittelpunkt haben. Vielleicht liegt der Treffpunkt woanders. Es ist ja nicht nur ein Beurlauben und ich bleibe zu Hause. Für die meisten Menschen, denn die meisten wohnten nicht in Jerusalem, mussten sie aus der Ferne nach Jerusalem hin reisen. Also könnte der Treffpunkt, wo man sich aufhalten wird, woanders liegen. Vielleicht geht der Mann für sich alleine. Gönne ihm dies. Also nimm es ihm nicht übel. Frauen, auch wenn ihr nicht durft oder könnt, es wird für ihn gut sein. Es wird für dich auch gut sein. Für deine Familie wird es gut sein. Wenn Papa ein bisschen entspannen kann, auch geistlich tanken kann, auftanken kann, hoppla, und merkt, das Opfern gehört zur Anbetung. Da habe ich gelb untermalt oder hintermalt. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Jüngst hatten wir in einer Weihnachtsbotschaft die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die vor sein Angesicht gekommen sind. Aber auch nicht mit leeren Händen. Und das waren gar nicht Juden, das waren Heiden. Aber sie brachten ihm Schätze. Und ein Teil unserer Anbetung sollte das Geben sein. Und wenn du noch nicht die Geflogenheit hast, wenn du noch nicht die Praxis hast, als Teil deiner Anbetung Gott etwas zu geben, dann möchte ich dir nahelegen, ja, einfach Gott durch deine Gaben, die er dir anvertraut hat, auch zurückzugeben. Also ich denke, dass du dich freuen wirst. Du willst ja nicht Gott gegenüber geizig sein. Und wenn du freigebig bist und sagst, Gott, du hast mir so viel gegeben und ich will es ja nicht bei so und so viel lassen, ich möchte dir eigentlich mehr geben und ich würde dir auch gerne mehr geben. Und ich genieße es, wenn ich dir etwas geben kann. Und geben ist seliger als nehmen oder empfangen. Das Opfern gehört zur Anbetung. Erscheint man vor Gottes Angesicht, so sollte man, wie gesagt, wie die Weisen aus dem Morgenland, irgendein Geschenk, ein freiwilliges Opfer, darbringen. Und das sind auch, also diese Auszeiten sind auch Gelegenheiten, dem Herrn den Dank auszudrücken. Und ich hoffe, wenn ihr Urlaub nehmt, dass ihr von Gott keinen Urlaub nehmt. Na gut, man sollte sich vielleicht nicht so oft als Beispiele nennen. Aber ich sage euch, wenn ich zurückschaue auf die Familientreffen, die wir gehabt haben in Österreich und Deutschland und so. Wir hatten manchmal eine Woche, zwei Wochen und es war ja so schön. Ich weiß, hier habe ich die kleinen Propheten betrachtet und in der Schweiz war es das Buch Daniel und an einem anderen Ort war es eine andere Stelle in der Bibel. Also macht eure Urlaube auch in Auftankzeiten geistlich gesehen. Nehmt Bücher mit, lest Bücher und vor allem lasst bitte eure Bibel nicht zu Hause. Also das wäre fatal. Nun, dann Opfer. Und Entschuldigung, dass ich kurz etwas sage. Hat jemand die WCs aufgeschossen? Wunderbar, okay. Opfer, du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen, steht in Vers 18. Und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Morgen. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen, und du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Okay, sind vier Bestimmungen hier in Bezug auf die Opfer. Opfere nicht Blut und Sauerteig zusammen. Gott hatte bestimmt, dass bei seinen Brandopfern, dass man ungesäuertes Brot darbringt und isst. Wenn man sich an den Gaben beteiligt hat, dann war es nicht gesäuertes Brot. Es gab ein Opfer, das man bringen konnte, und das waren gesäuerte Laibe, Brotlaibe. Zu Pfingsten waren es zwei. Und die Symbolik ist, dass Gott zu Pfingsten zwei Menschengruppen gebracht wurden, und es waren Sünder. Aber was ist das Prinzip für uns heutzutage? Ich würde sagen, und ich muss jetzt hier ein bisschen runterscrollen, Prinzipien für heutzutage. Gott will heilige Opfer haben, und diese sollen möglichst nicht mit Sünde gemengt sein. So gut wir es durch die Gnade des Herrn vermögen, wollen wir, dass unser Gottesdienst und unsere Opfer und unser ganzes Leben ist eigentlich ein geistliches Opfer, dass das möglichst ohne Sünde, also nicht mit Sünde gemengt wird. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir ihm mit reinen Händen opfern, mit einem reinen Mundwerk, mit reinen Herzen. Er möchte, dass wir reine Gefäße sind. Und wenn wir ihm Lob bringen, dann sollen das nicht mit Lippen gebracht werden, dass er oder die vor wenigen Minuten oder Stunden was Schmutziges oder Sündhaftes gebracht haben. Und dann das mit, ich schaue nun hin, ach so, das Fett. Gott hatte gesagt, erstens, das Fett durften die Menschen nicht essen. Das ganze Fett gehörte dem Herrn. Zweitens, bei dem Passafest war es so, dass das ganze Opfer in Rauch aufsteigen musste, und es sollte nicht über Nacht bleiben. Auch die Feueropfer im Tempel sollten sofort in Flammen aufgehen, in Rauch aufgehen. Es gibt Dinge, die man nicht lange aufbewahren soll. Sie sind für den Herrn bestimmt, und man soll sie ihm dann sofort geben. Bitte zögert nicht, wenn Gott dir etwas aufs Herz gelegt, etwas, was ihr ihm geben könnt, und ihr habt es auf dem Herzen, ihm zu geben, gib es ihm gleich. Also warum denn warten? Ihr wisst, wenn wir zögern, gibt es manchmal Bedürfnisse, und dann sagt man, ach, Herr, weißt du, die 50 Euro oder was auch immer, die ich dir geben wollte, die brauche ich aber. Also, vielleicht ist das ein solches Prinzip. Und dann drittens stand hier, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Damals sollte man Gott die ersten Früchte der Ernte geben. Das waren die Besten, das waren die, worauf man sich lange gefreut hat. Also, oh, schau mal, da werden ein paar Beeren reif oder Ähren reif. Aber Sprüche 3, Vers 6, glaube ich, 3, Vers 9, heißt es, dass wir Gott verehren sollten mit den ersten Früchten, mit dem Besten unseres Ertrags. Ich wusste, es war nicht Vertrag und nicht Betrag, also Ertrags. Dankeschön. Sprüche 3,9. Vertraue ihm das Erste und das Beste an. Ja, das kostet ein bisschen Überwindung. Oh, endlich ein reifer Apfel. Und ich will ja nicht gesetzlich sein. Ich sage euch nicht, dass ihr unbedingt nicht den ersten reifen Apfel oder sagen wir Tomate im Garten oder Wassermelone von mir aus, dass ihr die nicht verzehren dürftet. Das will ich nicht sagen. Andererseits wäre es vielleicht ein Prinzip oder sagen wir ja, etwas Besonderes, wenn du das erste verschenken würdest. Das ist Selbstverleugnung. Das ist Großzügigkeit und du könntest es einfach, ja Gott, ich kann schon warten. Du wirst mir schon mehr geben. Auf jeden Fall mussten es die Leute damals. Wir müssen es nicht. Wir könnten es. Sie mussten es. Und dann, du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und das ist ein Prinzip, das wir später sehen werden. Ob heute Abend bleibt noch zu sehen. Aber das waren Bräuche der Kanaaniter. Das waren Dinge, die die Heiden um ihnen herum gemacht haben. Und Gott wollte nicht, dass man seine Anbetung bei den Heiden, bei den Ungläubigen abguckt. Gott möchte nicht, dass wir, oh, wir sind so offen, so weitherzig und schauen wir uns das an, was die Leute in Afrika machen. Ja, vielleicht können wir es auch so machen. Und diesen Sonntag gibt es Fernostsonntag. Und wir werden an diesem Sonntag ganz besondere, auf eine ganz besondere Art Gott anbeten. Und wir gucken das ab, was man in diesen Ländern macht. Und so weiter. Nein, nein. Gott sagte, ich will nicht, dass... Vielleicht ist es ein Delikatess, vielleicht schmeckt es gut. Aber weil das mit der heidnischen Religion so sehr vermengt ist, möchte ich, dass ihr nicht einmal ein Böcklein in der Milch seiner Mutter kocht. Es mag vielleicht gut schmecken, aber dass ihr das zu trennen wisst und das für euch nicht zur religiösen Praxis wird, vielleicht würde das der Stolperstein, aber auch Trittstein, also das würde vielleicht der Anlass werden, dass euch in die in den Götzendienst führen könnte. Lasst es lieber ganz. Kocht also. Und nun, ich sage euch, es wäre heutzutage für Christen nicht verkehrt, wenn man das tun wollte. Man dürfte es machen. Aber Israel durfte es damals nicht. Und der Grund war, Gott wollte, dass Israel nicht in die falsche Richtung, in die falsche Religion verführt wurde. Okay, ich pausiere kurz. Gibt es Einfälle, Dinge, die ihr gerne sagen möchtet? Okay. Dann sagte Gott, ihr werdet das Land einnehmen. Und ich schicke meinen Engel vor euch her. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die sagen, Jesus ist ein Engel. Manche sagen, dass Jesus der Bruder von Luzifer, von Satan wäre. Es gibt Menschen, die so denken und lehren, dass Jesus wie Gabriel oder Michael oder wie ein Engel ist. Hier steht, Gott wird seinen Engel vor ihnen her schicken, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretung nicht ertragen. Denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. In der deutschen Bibel, und ihr habt heute schon gehört, es gibt Luther, es gibt Schlachter, es gibt auch Elberfelder, es gibt Menge, es gibt viele Übersetzungen. Aber das Wort, das hebräische Malak, wird 110 Mal mit oder durch Engel übersetzt. und 98 Mal mit Bote. Das Wort Malak auf Hebräisch bedeutet oft Engel, also ein dieser Geschöpfe, Wesen, die Gott geschaffen hat, die aber nicht Menschen sind. Manchmal sehen sie wie Menschen aus, aber das sind Engel. Aber manchmal wird dieses Wort Malak auch einfach als Bote oder Botschafter übersetzt. Wenn Gott dieses Wesen einen Engel nennt, dann bedeutet das aber nicht, dass dieses Wesen ein geschaffenes Wesen ist. Es hat ja mit der Funktion dieses Wesens zu tun und nicht mit der Beschaffenheit. Die Engel, wie gesagt, sind Wesen, wo Gott gesagt hat, okay, die existierten nicht, nur in den Gedanken Gottes, und Gott hat gesprochen und sie wurden gemacht. Aber bei dem Sohn Gottes handelt es um ein ewiges Wesen, ein Wesen, das keinen Anfang hatte. Jesus ist nicht jünger als sein Vater, weil Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist alle Gott sind, irgendwie ein Gott in drei Personen, ist dieses Wesen, sind diese Personen einander gleich alt, gleich klug oder allwissend, gleich allmächtig, gleich in allen Hinsichten, nur in der Reihenfolge oder in der Rangordnung unterscheiden sie sich und in ihren unter sich ewig ausgemachten Zuständigkeiten. Das heißt, die Rolle Jesu, des Sohnes, also Sohnes Gottes, ist nicht dieselbe Rolle, wie der Vater innehat. Und die Aufgabe des Geistes ist nicht dasselbe, was der Vater und was der Sohn macht. Aber sie sind gleich. Und hier sagte er, ich sende meinen Bote, meinen Engel vor dir her und gebt auf ihn Acht. Die Kinder Israels sollten ihn fürchten, sich vor ihm hüten, ihm gehorchen und nicht widerspenstig sein gegen ihn. Er würde ihre Übertretungen nicht ertragen. Benahm man sich aber ihm gegenüber richtig, so setzte Gott für einen ein. Und ich decke dann Verse 23 und 24 auf. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern und so weiter bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie, das ist ihre Götter, vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Was sind Prinzipien, die wir daraus bekommen können? Gott führt seine Kinder. Er hat sie in der Vergangenheit geführt und wir können davon ausgehen, dass er uns auch führt. Das heißt, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn du ein Kind Gottes bist durch den Glauben an Jesus, führt dich Gott. Dein Leben ist nicht von ungefähr. Auch die Dinge, die unangenehm sind, das sind Dinge, die Gott verordnet hat. Traue auf seiner Führung. Er führt dich recht. Und er behütet und führt uns ans Ziel aus. Nun, nur weil er uns führt, bedeutet nicht, dass wir ihm gegenüber respektlos sein dürfen. Denn somit würde man sich Gott widersetzen. Gehorcht man aber Gott, so erfährt man auch in der Regel, dass Gott sich für einen einsetzt. Er nimmt einen in Schutz. Das heißt natürlich nicht, dass wir nie Schlechtes erfahren, aber in der Regel, wenn wir Gott folgen, erweist er sich für uns stark und wir erkennen das auch. Und die Zeiten unserer Missstände sind oft im Verhältnis zu den anderen Tagen und Tagen und Jahre unseres Lebens verhältnismäßig wenig. Und man soll nicht denken, dass wir für Gott die Anbetungsstätte niederreißen sollten, die in unserem Land sind. Ich ermutige euch nicht, dass ihr hinausgeht und Gottes Häuser abbrannt oder niederreißt, nur weil sie nicht dem genau richtigen Weg Gottes in der Bibel folgen. Das nicht. Wir sind nicht Israel, also bitte mach das nicht. Aber vielleicht gibt es in deinem persönlichen Leben Restbestände von Abgötterei, von falschem Glauben, von falschem Denken. Dann wäre es angebracht, dass du diese Dinge in deinem Herzen, in deinen Gedanken abreißt. Das ist deine Zuständigkeit. Da darfst du schon Hand anlegen. Und diese vollends aus deinem Leben entfernen. Okay. Und dann letztens, also die Einnahme des Landes. Gott hat versprochen, ich gebe Segen auf Treue. Wenn ihr mir treu seid, dann gebe ich auch meinen Segen gleich. Und ich denke, wir können diese Stelle einfach am Ende lesen. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärenden oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und will alle Völker in Verwirrung bringen, zu denen du kommst, und will all deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornisse vor dir hersenden, damit sie die Heviter, die Kananiter, die Hethiter vor dir her vertreibt. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Strom Euphrat, denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Wunderbare Versprechungen Gottes an Israel. Und die sind noch zu erfüllen. An dieser Stelle will ich aber vorsichtig sein, dass ich nicht den Eindruck erwecke, die Gemeinde würde an Israels Stadt die Empfänger der Verheißungen Gottes sein. Wir glauben nicht und lehren auch nicht, dass Israel endgültig die Teilnahme an den Verheißungen Gottes eingebüßt hat oder dass die Gemeinde an ihrer Stelle eine Art Ersatz Israel sein würde. Es gibt christliche Gemeinden, die das lehren, aber davon bin ich nicht überzeugt. Die Gemeinde ist ein Phänomen für sich, ein Lapsus, ein Mysterium, etwas, was Gott dazwischen geschoben hat, bis er sich wieder, wie vor langer Zeit, Israel zuwendet. Die Zeit wird vielleicht auch gar nicht lange sein, bis sie ankommt. Schon jetzt sieht man, wie Gott die toten Knochen aneinander führt. Nur fehlt Israel weitestgehend das Leben aus Gott. Es existiert wieder an einem Ort, oder er existiert wieder an einem Ort, lebt aber nicht wirklich, so wie er später leben wird, wenn Gott in ihn sein Odem hineinhaucht. Und doch meine ich, dass es für uns, die Gemeinde Christi, auch an dieser Stelle Prinzipien gibt, die für uns aufschlussreich sind. Erstens, wenn der Herr für einen ist, so ist er im Vorteil. Gott und dich oder Gott und du bilden zusammen in jeder Situation die Mehrheit, die Übermacht. Gott sowieso, aber Gott und du. Wenn Gott seinen Kindern ein neues Gebiet öffnet oder ein neues Werk, dann geschieht das meistens nicht von heute auf morgen. Ein Werk wächst über Zeit. Gemeinden tun es, Freizeitanwesen tun es, Bibelschulen tun es. Wenn uns Gott zu viel auf einmal geben würde, hätten wir nicht das Personal, die Kraft oder das Know-how, Knopfhoff, sagte man früher, um damit umzugehen. Und dann würde ich sagen, die Feinde Gottes sind lediglich Platzhalter. Sprüche 13,22b sagt, das Vermögen des Sünders wird für den Gerechten aufbewahrt. Die werden es nicht lange haben. Und wie oft ist es nicht vorgekommen, dass Gott seinem Volk oder seiner Gemeinde, seinen Leuten Dinge gegeben hat, die sie gar nicht haben bauen müssen. Das passiert manchmal. Und ich glaube letztens, das hatte ich schon gesagt, aber ich meine letztens unter dem letzten Punkt, Vers 32, damals sollte Israel keinen Bund mit ihren Göttern schließen. An dieser Stelle schließt Gott einen Bund mit seinem Volk und sie mit ihm. Er wollte nicht, dass sie einen Bund schließen mit anderen Göttern, die gar keine Götter oder Gott, kein Gott sind. Mit dem wahren Gott ja, mit den Göttern der Fremden aber nicht. Gott schenkte Israel das gelobte Land. Er würde es ihnen aber wieder nehmen, von ihnen nehmen, wenn sie sich auf fremden Götter einlassen würden. Das Prinzip für uns ist, dass wir nicht meinen sollen, dass wir weiter mit dem Segen rechnen können und gleichzeitig mit der Welt und mit ungläubigen Religionen Kompromisse eingehen. Denk nicht, dass du den Segen Gottes genießen kannst und gleichzeitig ungehorsam bist. Das geht nicht. Um Gottes Segen lange zu erleben, muss man vor Zerfall auf der Hut bleiben. Und das bedeutet auch für uns. Wir genießen, möchte ich schon sagen, den Segen Gottes. Aber wenn wir uns auf Kompromisse mit Ungläubigen einlassen würden, können wir nicht lange damit rechnen, dass Gott uns weiterhin segnet. Vielleicht wird das uns nicht sofort klar sein. Wie Simson, er wusste nicht, dass die Kraft gewichen war. Okay, und damit, meine lieben Leute, wie kann ich das besser sagen? Damit, meine Brüder und Schwestern, haben wir die Bedingungen Gottes, die Bündnisbedingungen Gottes mit seinem Volk abgeschlossen. Und jetzt blieb nur noch, okay, jetzt ratifizieren wir diesen Bund. Und Israel kam und sagte, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Die haben es leider nicht geschafft, aber die haben es versucht oder sie wollten es.